Zum letzten Sonntag im Kirchenjahr hören wir die Epistel, die alttestamentliche Lesung aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 65. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorige nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens und die Stimme des Klagens. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Amen. Seht, was ich schaffe, murmelte der alte Mann, wenn er in sein Boot stieg. So jedenfalls erzählt es ja Hemingway in seinem Büchlein, in dem er die Bilanz seines Lebens zieht und das mich so beeindruckt hat, dass ich es wiederum zitieren will. Seht, was ich schaffe, sagte der alte Mann, wenn er mit seinem Bordmotörchen hinaus aufs offene Meer knatterte. Seht, was ich schaffe, rief der alte Mann, wenn er seine Leine nach dem großen Fisch auswarf. Und wenn er abends mit den leeren Bottichen zurückkehrte und sein Schiff am Kai verknotete, dann spotteten die anderen Fischer und sagen, hey alter Mann, nichts gefangen? Nur langsam, murmelte er. Nur die Hoffnung nicht aufgeben. Einmal schaffe ich das schon. Und eines Tages hing ein großer Fisch am Haken. Ein Riesenfisch, ein Mordskaliber, ein Schwergewicht von 1,5 Zentnern. Der Mann strahlte wie die aufgehende Sonne. Seine schwieligen Hände krallten sich an diesem zappelnden Hoffnungsstück fest. Seht, was ich geschafft habe. Und auf dem Heimweg tauchte ein Haifisch aus dem blauen Wasser und dann noch einer und dann noch einer und dann noch einer. Ein ganzer Schwarm dieser gefährlichen Seeräuber war angelockt und zog den Kreis um die Beute immer enger. Schließlich griffen sie an und schlugen ein Fleischstück nach dem anderen diesem harponierten Fisch aus dem Leibe. Der alte Mann kämpfte, fluchte, schrie und stach, aber vergebens. Als er sein Boot in den Hafen bugsierte, hatte er nur noch ein kahlgefressenes Skelett am Haken. Müde, todmüde stieg er aus. Die Fischer standen immer noch dort, aber keiner wagte mehr ein Wörtlein angesichts dieses Menschenwracks. Der, der gesagt hatte, seht, was ich schaffe. Der, der gerufen hatte, seht, was ich geschafft habe. Der musste jetzt zugeben, seht, wie geschafft ich bin. Wir sind keine Fischer, liebe Gemeinde. Wir gehen anderen Berufen nach. Aber die Sehnsucht nach dem großen Fisch ist die gleiche. Jeden Morgen knoten wir unseren Lebenskahn los. Mit unserer Schaffenskraft treiben wir hinaus auf die Höhe des Tages und dann angeln wir nach Ehre und Liebe und Glück. Und eines Tages gelingt uns der große Wurf. Der eine angelt sich ein Mädchen, der andere angelt sich einen Posten, dem dritten geht ein großes Vermögen ins Netz. Wie die aufgehende Sonne strahlen wir, mit Händen halten wir uns an diesem Besitz fest. Seht, was wir geschafft haben. Und dann kommen die Haie, diese hungrigen Bestien, diese eifersüchtigen Tiere und schlagen so. Wie viel haben im Hafen der Ehe nur noch ein Skelett der Liebe an der Leine? Wie viel haben im Hafen der Familie nur noch ein Skelett des Glücks am Haken? Wie viel nach überstandener Lebenswacht im Hafen des Alters haben nur noch ein Skelett der Hoffnung? Seht, wie geschafft ich bin, sagt heute der Traurige. Seht, wie geschafft ich bin, sagt der Enttäuschte. Seht, wie geschafft ich bin, sagt der Lebensmüde, der in der großen Gefahr steht, so wie Hemingway, trotz Multimillionär und Nobelpreisträger und Bestsellerautor, sich das Leben zu nehmen. Das alles weiß der Prophet. Und deshalb sagt er es nicht großmundig, sondern seelsorgerlich und geschwisterlich. Heult nicht und weint nicht über das, was euch geschafft hat. Freut euch und seid fröhlich über das, was Gott schafft. 6-mal in diesen Versen taucht der Aufruf zur Freude auf. Schaffer, geschaffte Schaffer, können wieder fröhlich werden, wenn sie den in den Blick bekommen, der Neues im Lande schafft. Und von 3 Schöpfungsakten ist hier die Rede. Nämlich erstens, seht, ich schaffe den Tod ab. Daran leiden wir doch, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die alle gehen müssen. Bittere Erfahrungen liegen hinter uns. Der eine geht hinaus heute Mittag auf den Friedhof, um ein paar Blumen auf ein Kindergrab zu legen. Der Bub war die Freude und Wonne des ganzen Hauses. Und auf dem Schulweg ist er tödlich verunglückt. Mit dem weißen Sarg hat man alle Hoffnung mitbegraben. Der andere steht im Grabe seines Freundes. Er ist 30 Jahre alt. Das Leben hatte er noch vor sich. Und eine schlimme Krankheit hat ihn plötzlich herausgerissen. Dieser Schmerz ist entsetzlich. Und der dritte denkt an seine Mutter. Wie war das, als sie noch lebte? Als sie mit ihrer Wärme die Zimmer füllte, wo es heute so kalt und unwirtlich ist? Wir können niemanden festhalten. Wir können niemanden am Leben halten. Wir können den Tod nicht besiegen. Schließlich werden wir alle abgemeldet. Aber einer meldet sich an. Sicher war er der ferne Gott, an dem die Menschen litten. Ach, dass du den Himmel zerrissest, trommelte der Prophet. Und er hat sich nicht taub gestellt. In Jesus Christus wurde der ferne Gott dieser nahe Gott. Und er mischte sich in diese Todeswelt. Er ging zu der Mutter, die den Sohn hergeben musste. Er ging zu den Schwestern, die ihren Bruder hergeben mussten. Er ging zu allen, die mit dem Leid und dem Tod nicht fertig wurden. Selig sind, die da Leid tragen. Am eigenen Leib hat er verspürt, wie grausam der Tod sein kann. Am Kreuz ist er gestorben, aber er ist nicht im Grabe geblieben. Am dritten Tage ist er auferstanden, zeigte seine durchstanzten Hände und sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und an der Himmelfahrt hat er nicht seine Abmeldung, sondern seine Anmeldung abgegeben und gesagt, siehe, ich komme wieder und ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in der der Tod das Büttelrecht verwirkt hat. Liebe Freunde, es ist schon manches abgeschafft worden. In Amerika zum Beispiel die Sklaverei im Jahre 1863 durch Abraham Lincoln. In Deutschland zum Beispiel die Todesstrafe im Jahre 1949 durch die verfassungsgebende Versammlung. In Südafrika zum Beispiel die Apartheid im Jahre 1992 durch die Regierenden. Den Tod jedoch kann nur der abschaffen, der stärker ist als der Tod. Genau der aber ist es, der sagt, ich schaffe den Tod ab. Das heißt im Klartext, Särge werden nicht mehr gezimmert. Gräber werden nicht mehr ausgehoben. Beerdigungen werden nicht mehr gehalten. Einen Pragfriedhof wird es nicht mehr geben. Einen Fangelsbachfriedhof wird es nicht mehr geben. Einen Waldfriedhof wird es nicht mehr geben. Die neue Welt ist eine Welt ohne Friedhöfe. Das ist christliche Hoffnung. Seht, was ich schaffe. Und das andere, seht, ich schaffe die Schuld weg. Daran leiden wir doch, dass wir es mit Verhältnissen zu tun haben, die immer enger werden und uns den Atem noch nehmen wollen. Bittere Erinnerungen stehen vor uns. Der eine hatte ein offenes Verhältnis zu seinem Sohn. Über alle Themen wurde diskutiert. Sicher waren wir nicht immer einer Meinung, aber doch allemal eines Sinnes. Und dann kamen jene Missverständnisse und Unterstellungen und die fügten sich wie Steine ineinander und bauten sich zu einer Wand auf. Und jetzt ist zwischen Vater und Sohn eine unüberwindbare Mauer der Schuld. Und der andere hat eine ungestörte Beziehung zu seinem Chef. Die Probleme werden nicht unter den Teppich gekehrt, sondern auf den Tisch gelegt und gemeinsame Lösungen werden erarbeitet. Und dann auf einmal kamen doch diese Sticheleien und diese Ungerechtigkeiten, die sich wie Steine ineinander fügten und zu einer Wand aufbauten. Und jetzt ist zwischen Angestellter und Chef eine unüberwindbare Mauer der Schuld. Und da hat einer ein gutes Verhältnis zu seinem Wohnnachbarn. Viele Dinge wurden gemeinsam gemacht und viele Abende gefestet. Und dann kamen jene Lügereien und Geschwätzereien und das alles wurde zu einer einzigen Wand. Und jetzt ist zwischen Nachbar und Nachbar eine unüberwindbare Mauer der Schuld. Und wir alle miteinander, wir hatten einmal ein offenes Verhältnis, eine gute Beziehung, eine rechte Nachbarschaft mit dem lebendigen Gott. Nichts, aber auch gar nichts konnte den Schöpfer von seinem Geschöpf trennen. Und dann kamen die Sünden und dann kamen die Schuld und dann kamen die Ungerechtigkeiten, die sich wie Steine ineinander fügten und zu einer Wand aufbauten. Und jetzt ist zwischen dem allmächtigen Herrn und uns eine unübersteigbare Wand der Schuld, vor der wir stehen, die Fäuste ballen und schreien. Gott, warum bist du so verborgen? Gott, warum lässt du denn das alles zu? Gott, was soll ich noch mit meiner Trauer? Und dieser verborgene Gott, der tritt hervor und sagt, ich schaffe die Schuld weg. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in der es keine Schuld mehr geben wird. Wie hat jener passionierte Camper gesagt, als er gefragt wurde, warum er denn sein ganzes Vermögen in eine Campingausrüstung stecke und nicht im Nobelhotel übernachte? Er sagte, auf dem Campingplatz lebt man ohne Mauern. Wenn Gott zu uns kommt und bei uns zeltet, so hat Johannes in der Offenbarung diesen Text ausgelegt, wenn Gott zu uns kommt und bei uns zeltet, dann lebt man ohne Mauern, ohne Gräben, ohne Barrikaden. Dann ist dieses unheimlich Trennende nicht weggeschoben, sondern aufgehoben. Er bei uns und wir bei ihm. Und jener Satz wird klar. Er wird uns hören, bevor wir sagen. Er wird uns antworten, bevor wir rufen. Das Leid wird nicht mehr sein. Und die Tränen werden nicht mehr sein. Und das uralte Zeichen dieser Welt, der Schmerz wird nicht mehr sein. Der Schmerz, der in Krankenhäusern auf Totenbetten, der auf Kriegsschauplätzen erlitten wird, er wird nicht mehr sein. Die neue Welt ist eine Welt ohne Mauern. Das ist christliche Hoffnung. Seht, ich schaffe die Schuld weg. Und auch das Dritte. Seht, ich schaffe die Welt neu. Daran leiden wir doch, dass wir es mit einer Welt zu tun haben, die verschleißt. In Sachen Erneuerung sind wir ganz schwache Figuren. Wir können allenfalls etwas rund erneuern. Und ich erkläre es immer gerne, an den Autoreifen. Auf abgefahrene Reifen wird Gummi aufgespritzt und ein Profil eingedrückt, rund erneuert. Aber nach einiger Zeit blitzt die alte Decke wieder durch, die so altglatt und gefährlich ist wie eh und je. Weltverbesserer aller Art sind Runderneuerer. Revolutionäre aller Art sind Runderneuerer. Ideologen aller Art sind Runderneuerer. Wir kommen mit dem Runderneuern überhaupt nicht hinaus. Wir können etwas Moral aufspritzen, das ist besser als gar nichts. Wir können die Lebensmittel über das Rund der Erde gleichmäßiger verteilen, das ist nicht schlecht. Wir können hier und da ein neues Profil geben, besser als gar nichts. Aber wir kommen doch übers Runderneuern nicht hinaus. Alles schreit und ruft nach Totalerneuerung. Und genau hier wird sie angesagt. Siehe, ich schaffe einen neuen und einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der kein Leid und Geschrei und kein Schmerz mehr sein wird. Das ist christliche Hoffnung. Seht, ich schaffe die Welt neu. Aber liebe Freunde, habe ich mich nicht heiß geredet? Bin ich nicht in Schwärmen geraten? Habe ich nicht nur den Leim ausgelegt, auf dem fromme Phantasten kriechen sollen? Ist das alles nicht ein Trip, eine Fata Morgana, eine Illusion? Haben die nicht recht gehabt, die gesagt haben, das ist doch Jenseitskorruption? Haben die nicht recht gehabt, die sagten, das alles ist doch nur die Spiegelung unserer Wünsche? Haben die nicht recht gehabt, die gesagt haben, das ist doch alles nur Warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag? Ist das nicht Flucht nach vorne, Ausbruch ins Leere, Vorstoß ins Nichts? Johann Christoph Flumart, der diesen Text verstanden hat, der fasste ihn zusammen und hielt so dagegen: Wer Jesus sagt, sagt neu. Wer Jesus sagt, sagt neu. So war es. Als die Jünger Jesus sahen, da sahen sie ein Stück dieser neuen Erde, wo kein Leid und kein Tränen und kein Tod mehr sein wird. Ein Brückenkopf der neuen Welt. Und er wird sich ausweiten. Er wird nicht stille stehen bis zu dem Tag, an dem alles in allem sein wird. Deshalb marschieren wir nicht in Nacht und Nebel hinein, sondern wir blicken durch im Morgenglanz der Ewigkeit. Deshalb schauen wir nicht in eine dunkle Zukunft, sondern blicken durch bis zum jüngsten Tag. Deshalb vegetieren wir nicht in einer gähnenden Leere, sondern leben diesem ewigen Herrn entgegen, der nicht nur ein Zukunftsminister ist, sondern der Herr der Zukunft und der sagt jedem Einzelnen, was ihn so bedrückt: Seht, was ich schaffe, sieh, was ich für dich tue. Amen.